Ich weiß nicht, ob ihr Friedrich den Großen kennt. Das war der, der in den Geschichtsbüchern immer mit so Perücken erscheint. Friedrich der Große war der große König der Aufklärung. Und er hatte an seinem Hof den großen Vordenker der Aufklärung öfter zu Gast, Voltaire. In einer Zeit, in der man Perücken trug, um sozusagen seinen Status und seine gesellschaftliche Stellung deutlich zu machen. Das war damals wichtig, damit die Leute wussten, wer man ist. Das war auch deswegen wichtig, weil nicht alle eine Haarstruktur hatten, die die Frisur hergegeben hätte, die dem Status entsprochen hätte. Und es gibt eine schöne kleine Anekdote aus dem Zwiegespräch zwischen dem alten Fritz und Voltaire, weil wenn man nämlich nicht jeden Tag so schön duschen kann wie wir heute, dann ist das auch ein Problem, dass es da drunter juckt. Und Voltaire hat dann immer angefangen, sich zu kratzen. Und der alte Fritz, der auch eine Perücke aufhatte, hat sich nicht gekratzt unter der Perücke und hat nur zu Voltaire gesagt, wenn du dich nicht mal selbst beherrschen kannst, wie willst du dann andere beherrschen können? In diesem Sinne, herzlich willkommen bei einer Predigt zum Thema Selbstbeherrschung. Es ist das letzte Thema in einer Themenreihe, das hat Tresor eben schon gesagt, zum Thema Charakter entwickeln, geistlich wachsen. Und wir haben dazu einen Vers, einen Spruch aus dem Neuen Testament genommen, aus Paulus' Brief an die Galater im Kapitel 5, wo er sagt, die Frucht von Gottes Geist ist neunfältig, also besteht aus neun Trauben sozusagen, wie wenn man so eine Weintraube in der Hand hat, neun verschiedene kleine Träublein da dran. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Die neunte haben wir also jetzt und wer die letzten 8 Male hier im Celebrate dabei wäre, der kann sicher aus dem FF zu den anderen 8 auch hier viel sagen. Selbstbeherrschung, die kann man ja schon mal verlieren. Wenn man zum Beispiel 90 Minuten lang über einen Rasen rennt hinter einem Ball her und als hochbezahlte Top-Mannschaft eine 5:0 Klatsche einstecken muss. Und dann man als hochbezahlter Fußballprofi irgendwie die offene Rechnung noch eben in der Kabine des Gegners klären will. Und wenn dann die Selbstbeherrschung versagt, dann ist es gut, wenn ein paar Mannschaftskollegen da sind, die die Beherrschung behalten und Coman zurückgehalten haben, dass er da dass nichts Schlimmeres passieren kann. Selbstbeherrschung hat also manchmal auch etwas zu tun mit Selbstdisziplin. Ich kann also meine Selbstbeherrschung, meine Beherrschung auch verlieren, ausrasten, in Rage geraten. Wann ist dir das zum letzten Mal passiert? Passiert dir das öfter? Bist du so einer, der schnell mal in Rage gerät, der schnell mal die Beherrschung verliert? In der Bibel ist der Begriff Selbstbeherrschung gebraucht, um damit auszudrücken, ich verzichte auf etwas, um dafür etwas Größeres zu gewinnen. Also ich lasse das eine sein und bekomme dafür etwas anderes. Es gibt manche Bibelübersetzungen, die schreiben hier von Enthaltsamkeit oder von Keuschheit, so Begriffe, die im Deutschen so ein bisschen anrüchig sind, weil sie eigentlich für uns höchstens, wenn wir sie denn kennen, irgendwie mit Sex oder eben nicht Sex zu tun haben. Aber wenn man den neutestamentlichen Begriff hier, diesen Begriff anguckt, die Enkrateia, dann ist damit etwas weit Größeres gedacht. Es bezieht sich nämlich auf alle Lebensbereiche. Deswegen ist Selbstbeherrschung eigentlich, finde ich, die passendere Übersetzung. Hier geht es um Ganzheitliches, alle Lebensbereiche. Ich verzichte auf etwas, um etwas Größeres dafür zu gewinnen. Ein Freund von mir, nennen wir ihn Steffen, der hat durch gesundheitliche Probleme seine Bauchspeicheldrüse verloren. Der hat eigentlich sein Leben lang immer kräftig gelebt, war viel auf Partys, viel in Diskos und mit allem, was damit zu tun hat und dazugehört, das war sein Leben. Auf einmal muss er sich komplett umstellen. Seine Ernährung, er muss eine strenge Diät halten und auf Bier und Alkohol muss er auch verzichten. Das geht, glaube ich, Millionen von Menschen so in unserem Land, dass es etwas gibt an gesundheitlichen Einschränkungen, was für den Lebensstil massive Auswirkungen hat. Steffen könnte auf jeder Party, auf die er geht, jammern über das, was er jetzt auf einmal heute nicht mehr kann. Und ich finde es erstaunlich, dass der, der früher so anders gelebt hat, sich so leicht umstellen konnte, ohne zu jammern. Selbstbeherrschung ist hier vielleicht sich mit den Beschränkungen seines Lebens abfinden und das Leben trotzdem zu genießen. Oder ich denke bei Selbstbeherrschung an eine Freundin von mir, nennen wir sie Susanne, die, bei der es mit der großen Liebe des Lebens nicht geklappt hat. Und die dann mit, im Alter von 30 Jahren entschieden hat, ich möchte nicht im Wartezimmer leben. Wie ihr geht es ja vielen Menschen so, dass es mit der großen Liebe im Leben nicht einfach so klappt. Und es ist dann deine Entscheidung. Möchtest du im Wartezimmer leben? Möchtest du also darauf warten, dass er oder sie kommt und dann beginnt das richtige Leben? Susanne hat entschieden, ich will jetzt mein Leben leben. Ich möchte den Freiraum und die Grenzen, die mein Leben jetzt mit sich bringt, so leben, dass ich sie für Gott und andere Menschen zur Verfügung habe. Paulus bezieht die Selbstbeherrschung an einer anderen Stelle im Neuen Testament auf den Sport und beschreibt das wie einen Läufer, zum Beispiel einen Marathonläufer, der einen strengen Trainingsplan hat und eine sehr auf seine Diät, auf seine Ernährung achten muss, er verzichtet auf das eine, den Siegespreis zu gewinnen, um etwas anderes zu gewinnen. Er verzichtet auf Schokolade und Bier für den sportlichen Erfolg. Oder worauf verzichtest du heute, um etwas Größeres zu gewinnen? Fleischkonsum, der ökologische Fußabdruck, Zeit für Gott? Selbstbeherrschung ist eigentlich nichts, was in unsere Zeit so richtig gut reinpasst, oder? Eigentlich geht es doch bei uns um Selbsterfüllung und nicht um Selbstbeherrschung. Aber das betrifft nicht nur unsere Zeit, sondern das betrifft eigentlich schon die letzten Jahrhunderte. In einem Brief an Soldaten schrieb John Adams, einer der Gründungsväter der Vereinigten Staaten von Amerika, im Jahr 1798, wir haben keine Regierung, die mit einer Macht ausgestattet wäre, die es ihr ermöglichte, sich gegen menschliche Leidenschaften zu behaupten. Wäre diese nicht durch Moral und Religion gebändigt? Habgier, Ehrgeiz, Rachsucht oder Schmeichelei könnten die festen Schnüre unserer Verfassung so mühelos zerreißen wie ein Wal, ein Fischernetz. Unsere Verfassung ist ausschließlich für ein moralisches und religiöses Volk gedacht. Um ein anderes zu regieren, wäre sie vollkommen ungeeignet. Was für ein Satz! Das Erstaunliche ist, es gibt ungefähr 150 Jahre später ähnliche Sätze über unsere Verfassung, unser Grundgesetz. Es stellt sich die Frage, wie viele Menschen mit einer gesunden Moral oder Ethik braucht es so als kritische Masse, um die Gesellschaft zusammenzuhalten? Wir haben als Menschen in der westlichen Welt Gott verloren. Und damit glaube ich, auch ein Empfinden oder ein Bewusstsein dafür, dass wir eine höhere Autorität brauchen, damit Gemeinschaft zusammenhält und damit das Leben einen tieferen Sinn hat. Wir streben nach Glück und dabei definieren wir Glück nicht etwa als die Suche nach der Einheit mit Gott oder nach einer aufopferungsvollen Hingabe an ein größeres Ganzes, sondern unser Glück ist eigentlich die Suche nach Befriedigung meines Selbst. Und das kennen wir ja vielleicht. Nach dem großen Kick kommt schnell die große Leere. Wenn die Befriedigung nicht eingebunden ist in ein gesundes Maß oder in gesunde Beziehungen. Nach Drogen, nach Zocken, nach Sex, nach Pornografie, erst der Kick und dann die Leere. Der Soziologe Philip Reeve beschreibt das vor über 50 Jahren schon etwa so. Der Westen ist nicht atheistisch geworden, sondern er hat das Begehren zur Religion gemacht. Es geht also um ein gottfreies Evangelium der Selbsterfüllung, so schreibt er, die unsere Gesellschaft heute prägt. Das Begehren ist zur Religion geworden. Und ich glaube, da sind wir alle verstrickt drin. Es geht darum, dass wir eigentlich frei sein wollen, frei von allen Bindungen und erleben, dass wir diese Freiheit gar nicht wirklich spüren können und erleben können, weil es eigentlich ein nihilistischer Freiheitsbegriff ist, der zum Beispiel hier in diesem Satz zum Ausdruck kommt. Es gehört zum inneren Kern der Freiheit, das Recht zu haben, seine eigene Auffassung über die Existenz, den Sinn, das Universum und das Geheimnis des menschlichen Lebens zu definieren. Ich definiere mir die Welt. Andere Definitionen, die lasse ich nicht gelten. Die gab es früher mal, die machen andere. Ich definiere selbst für mich, wie Leben funktioniert, wie diese Welt funktioniert und alles andere mehr. Und ich merke gar nicht, wie ich damit einsam werde. Und wem das alles jetzt viel zu komplex war, der braucht sich nur in das Lied von Andreas Burani Auf anderen Wegen reinzuhören, das er 2014 geschrieben hat. Du willst gehen, ich lieber springen. Du willst reden, ich will singen. Du schlägst Wurzeln, ich muss fliegen. Wir haben die Stille um uns totgeschwiegen. Wo ist die Liebe geblieben? Ich fühle mich jung und du dich alt. So fallen wir um, uns fehlt der Halt. Wir müssen uns bewegen. Ich bin dafür, du dagegen. Wir gehen auf anderen Wegen. Mein Herz schlägt schneller als deins. Sie schlagen nicht mehr wie eins. Wir leuchten heller allein. Vielleicht muss es so sein. Ich gebe dich frei. Eine Liebesbeziehung, die mal gemeinsam angefangen hat und wo dann die beiden aus dem Takt gekommen sind. Und statt dann nach einem gemeinsamen Weg zu suchen, man lieber getrennte Wege geht, weil das Gemeinsame offensichtlich so schwer ist. Unsere Freiheit suchen wir in der Unabhängigkeit, im Loslösen aus allen Bindungen. Freiheit, damit sind wir beim eigentlichen Thema des Galaterbriefes, dieses Briefes, den der Apostel Paulus geschrieben hat. Denn darum geht es. Die Bibel erzählt die Geschichte von der Freiheit. Der Freiheit, mit Gott am Abend im Garten Seite an Seite spazieren zu gehen, in Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater. Und Gott, der der Schöpfer ist, so erzählt es die Bibel, der wollte nicht uns als Marionetten haben. Er könnte uns ja erschaffen, hätte uns ja erschaffen können als Leute, die ihm immer zu Willen sind. Bevor wir selbst entscheiden könnten, hätten wir uns immer schon für das entschieden, was Gottes Wille ist. Und genauso hat uns Gott nicht geschaffen, so erzählt es die Bibel, sondern in Freiheit. Er wollte uns als Freie gegenüber. Wir sollten uns für ihn entscheiden, aber das beinhaltet nun mal auch die Möglichkeit, dass wir uns gegen ihn entscheiden können. Und das ist genau das, was auf der dritten Seite der Bibel beschrieben wird. Der Mensch entscheidet sich gegen Gott. Er hat die Freiheit, sich von Gott loszusagen und macht dies auch. Und dann merkt der Mensch, dass auf einmal die Maßstäbe verloren gehen. Kain erschlägt seinen Bruder Abel, Mord und Totschlag ziehen ein und dann kann man die Geschichte lesen wie eine Menschheitsgeschichte, wo Krieg, Unterdrückung, Unterjochung, Machtvorstellung und anderes mehr das Leben der Menschen prägt. Das ist vielleicht ein bisschen wie ein Fisch, der irgendwann entscheidet, ich will hier raus. Ich will auch an der Luft leben und nicht immer in diesem Wasser, das immer so trüb ist, dass man nichts sehen kann. Und der gar nicht merkt, dass das, was er da entscheidet, tendenziell für ihn als Fisch tödlich ist. Gottes Ziel war es, keine Marionetten zu haben, sondern uns in Partnerschaft als Gegenüber zu haben, uns in Gemeinschaft. Obwohl das doch völlig absurd ist, dass der Schöpfer mit dem Geschöpf in Gemeinschaft lebt. Und doch hat Gott das als Ziel formuliert. Gott hätte jetzt auch sagen können, okay, das hat nicht geklappt mit dem Menschen, Mord und Totschlag, diesen Planeten, den schreibe ich ab. Dann mache ich nochmal irgendwo anders, fange ich nochmal neu an. Es gibt ja noch ein bisschen Platz im Universum, da können wir auch eine neue Welt noch schaffen. Einen Planet B sozusagen. Aber die Bibel erzählt von etwas anderem, nämlich davon, dass es Gott nicht im Himmel ausgehalten hat, aus Liebe zu denen, die er geschaffen hat, sondern dass er es immer wieder versucht hat, zu uns zu kommen. Es immer wieder versucht hat, uns auch zurückzurufen auf einen Weg, der gemeinschaftsfähig macht. Immer wieder Propheten geschickt hat, immer wieder sein Wort geschickt hat und anderes mehr. Und das alles hat nicht funktioniert. Und dann entscheidet Gott sich, selbst zu kommen. In Jesus, so beschreibt es das Neue Testament, ist der heruntergekommene Gott zu uns gekommen. Wie ein Gott, der es nicht ausgehalten hat im Himmel und sich nicht wie in Frankreich den himmlischen Nektar reichen ließ, sondern heruntergekommen ist. Aus Liebe zu uns. Und heruntergekommen ist, um uns ein neues Leben mit ihm zu ermöglichen. Ein neues Herz. Ein Gott, der in unserem Geist wohnt. Und so beschreibt uns die Bibel Gott als in drei verschiedenen Formen. Einmal als den großen Schöpfer und das Gegenüber. So groß, dass er das Universum in seiner Hand hält. So groß, dass wir es eigentlich gar nicht fassen können. Und den Gott, der uns in Jesus begegnet. Auf Augenhöhe. Ein Mensch zum Anfassen damals, zum Nachlesen heute, wo wir diese Geschichten, diese faszinierenden Begegnungen von Jesus mit Menschen nachlesen können und sehen können, wie freundlich Gott ist. Und die dritte Form, wie Gott in der Bibel erscheint, ist der Geist Gottes, etwas schwierig zu erklären, aber Paulus beschreibt hier, dass der Geist im Herzen, im Menschen wohnt und sich dort ausbreitet. Gott das große Gegenüber, Gott an meiner Seite und Gott, der in mir anfängt, sich auszubreiten mit seinen guten Gedanken. Das ist natürlich ein Prozess und die Frage ist, lasse ich Gott an mir arbeiten? Lasse ich die Frucht wachsen, die er verheißen hat? Die Galater hatten das kräftig missverstanden. Deswegen schreibt Paulus seinen Brief, der so ziemlich der böseste Brief ist, der im Neuen Testament steht. Denn diese Galater, die hatten so ihre religiösen Vorstellungen. Regeln einhalten, bestimmte Tage feiern, Riten feiern, Formen des Lebens überstülpen und was man halt so macht in seinen religiösen Kategorien. Und Paulus sagt, es geht nicht um Regeln und es geht nicht um Rituale, es geht um Beziehung. Dort, wo im Neuen Testament Glaube steht, kann man es immer übersetzen mit Vertrauen. Glauben, das kann man ja so in so ein System packen. Ich glaube das, ich bin überzeugt davon, aber Vertrauen ist immer eine relationale Beziehung. Vertrauen hat was mit einer Beziehung zu tun. Und so ist es auch mit dem Glauben. Es geht nicht um Regeln, Rituale und sowas, sondern es geht um Beziehung, um Vertrauen. Und eine Beziehung, das kennen wir aus unseren Bezügen, die wächst entweder und vertieft sich oder sie schrumpft und man verliert sich aus den Augen und irgendwann merkt man, dass jemand aus dem Leben verschwunden ist. So ist das auch mit dem Glauben. Ich darf meine Beziehung zu Gott wachsen lassen und mich jeden Tag dafür oder dagegen entscheiden. Bei Paulus gibt es ein klares, erkennbares Vorher und Nachher im Leben als Menschen. Vorher lebe ich nach meinen Maßstäben und nach meiner Selbsterfüllung, sehr aktuell, das ist überhaupt nicht antik. Oder, und wenn ich Christ werde, dann beginnt eine Reise ins Abenteuer, eine Freundschaft mit Gott. Erkennbar, dass ich Gottes Maßstäbe entdecke und dass sie mir mehr und mehr wichtig werden. Ich erlebe, dass Gottes Perspektive mir gut tut. Er ist immer für das Leben. Er ist immer für mich, so lese ich. Er will, dass mein Leben gelingt, so lese ich. Und dazu gehört auch, dass er dem Fisch sagt, sorry, du bist nicht fürs Landleben geschaffen. Du gehörst ins Wasser, da kannst du wie ein Fisch im Wasser sein. Ich erlebe also meine Freiheit gerade nicht in der Loslösung von allen Bindungen, sondern ich erlebe meine Freiheit gerade darin, dass ich gebunden an Gott mich selbst entfalten kann als der ich gedacht bin. Freiheit in der Bindung. Weil Gott in mir wohnt und weil ich ihm Raum geben darf und seine Maßstäbe in mir Frucht tragen können. Frucht, da sind wir wieder in Galater 5, diese neunfältige Frucht, um die es in der Themenreihe hier ging. Heute ist der letzte Abend dazu. Frucht ist immer ein Geschenk. Deine Aufgabe ist nicht die Frucht. Deine Aufgabe ist es, bei Jesus zu bleiben. Das haben wir in den letzten Wochen mehrfach gehört. Frucht kommt nicht dadurch, dass der Apfelbaum jetzt alles aus sich rauspresst, mit hochrotem Kopf irgendeine Frucht hervorbringt. Dann käme wahrscheinlich eher eine langgezogene Banane raus und kein runder Apfel. sondern Frucht geschieht dadurch, dass wir mit den richtigen Nährstoffen verbunden sind und dass unsere Wurzeln dort sind, wo sie hingehören. Und dass die Nährstoffe durch die Wurzeln, durch den Stamm, durch die Äste bis in die Zweigspitzen gelangen können und eben Frucht wie von selbst entstehen kann. Manchmal denkt man sich das ja so als glaubender Mensch. Jetzt muss es doch endlich klappen mit diesem neuen Leben in Jesus. Und im Neuen Testament steht das ja auch alle Nase lang. Wenn wir mit Jesus leben, dann sind wir Bürger des Himmels, dann sind wir Kinder Gottes, dann können wir auch im Glauben leben. Manchmal ist es nicht so. Der religiöse Mensch, der fragt sich, was darf ich, was darf ich nicht? Wo ist die Grenze? Was ist gerade noch erlaubt? Der Mensch, der mit Jesus lebt, der fragt stattdessen, was entspricht meiner neuen Identität als Kind Gottes? Wie kann ich Gottes Liebe sozusagen erwidern? Und wie kann ich das liebevolle Angesicht des Vaters im Himmel auf mich scheinen lassen und dann denken, wie hast du dir das Leben gedacht? Wie darf ich heute leben? Leben im Geist bedeutet, ich lasse mich verändern. Dagegen heißt das Leben ohne Gott, ich lasse mich gehen. Alles dreht sich um mich. Wie kann das geschehen, dass ich mich verändern lasse? Ich glaube, drei Dinge gehören dazu. Zum einen, ich muss erkennen, dass ich im Kampf stehe, nach welchen Maßstäben ich leben will. Nach Gottes Maßstäben oder nach denen, die mein Herz mir manchmal eingibt. Und mein Herz ist manchmal ganz schön finster und dunkel. Vielleicht kennst du das auch. Und vielleicht, wenn du Christ bist, dann kennst du auch diese Kämpfe, in denen du stehst. Na, und dann bin ich so schnell dabei, mich selbst zu entschuldigen, ist doch nicht so schlimm, das gehört halt zu unserer Natur dazu und so schlimm kann das doch gar nicht sein. Paulus macht einige Verse vor dem Satz in Galater, im 5. Kapitel, macht er deutlich, wie das Leben aussieht, wenn wir nach unseren weltlichen Maßstäben leben. Das Herz ist zu vielem fähig, schreibt er dort. Das ist das Erste, zu erkennen, dass ich im Kampf stehe und mich jeden Tag entscheiden muss. Das Zweite ist, ich muss meine alte Natur kreuzigen. Das tut natürlich weh. Ich muss mit meinen schlechten Angewohnheiten, mit der Schuld und meinen Sünden, muss ich ansprechen, sie in den Blick nehmen und dann kann ich entscheiden, lasse ich sie verhungern oder füttere ich sie jeden Tag neu. Ich kann sie verhungern lassen. Das ist eine Entscheidung, die ich treffen kann. Aber manchmal sind ja unsere Sünden auch eigentlich so unsere Schätze, oder? Die wir pflegen und hüten und füttern wollen und eigentlich gar nicht loswerden wollen. Festzustellen, wir stehen im Kampf, die schlechte Natur in uns zu kreuzigen. Und das Dritte ist, bewusst den Weg zu gehen, in Gottes Geist zu leben. Das ist so ähnlich wie der kleine Junge, der zu seiner Mama sagt, ich möchte gerne meinen Namen schreiben, obwohl er noch gar keine Buchstaben kann. Und die Mama legt ihre Hand auf die Hand des Jungen und sie führen zusammen den Stift und schreiben den Namen des Kindes. Wer hat jetzt eigentlich den Namen geschrieben? Das Kind oder die Mama? So ist das Leben mit Gott. Ich strecke mich aus danach, nach Gottes Maßstäben zu leben und Gott kommt in mein Herz und fängt an, es langsam, behutsam, liebevoll zu verändern. Wer lebt jetzt eigentlich im Glauben? Ich? Mit meiner Kraft, mit dem, was ich so schaffe? Oder Gott in mir? Ja. Die Antwort ist ja. Wir leben im Geist und gehorchen Gott, aber die Kraft zum Gehorsam, die kommt von Gott. Don Miller schreibt das an einer Stelle. Die Sonne geht über unserem Versagen unter. Der Vater im Himmel kniet an unserem Bett am nächsten Morgen, lächelt und sagt freundlich, komm, lass es uns nochmal versuchen. So ist Gott. Die Einladung jeden Tag neu. Und vielleicht kennt ihr dieses schöne Morgengebet. Lieber Gott, bis jetzt geht's mir gut. Ich habe noch nicht getratscht, die Beherrschung noch nicht verloren. Ich war noch nicht muffelig, gehässig, egoistisch oder zügellos. Ich habe noch nicht gejammert, geklagt, geflucht oder Schokolade gegessen. Die Kreditkarte habe ich noch nicht belastet. Aber in einer Minute werde ich aus dem Bett klettern und dann brauche ich wirklich deine Hilfe. Herr Jesus, danke dafür, dass du da bist. Und danke dafür, dass du 24/7 da bist, dass du keine Öffnungszeiten hast und dass du uns jeden Tag neu einlädst, uns ansiehst in deiner Liebe und uns einlädst zu einem Leben mit dir. Und danke, dass du uns deinen Geist geben willst, dass du in uns wohnen willst, Raum nehmen willst und uns behutsam, liebevoll verändern willst zu einem Leben in Glück und in Vollkommenheit. Amen.